Liebe Gemeinde, wir sind miteinander verbunden durch die Liebe unseres Herrn und wir haben die Möglichkeit, an den Empfangsgeräten diesen Gottesdienst mitzuverfolgen. So sind wir doch eine große Gemeinde heute Morgen, die sich zusammenfindet, um das Wort Gottes, um Gemeinschaft mit dem Herrn zu erfahren. Zunächst mal möchte ich sagen, dass ich mich sehr gewundert habe, als Armin mir die letzten Tage sagte, welchen Impuls er setzen würde für den Gottesdienst. Deshalb, weil ich erstaunt war, wie genau das zu dem passt, was eigentlich auch das Ziel meiner Predigt ist. Dass es viele Parallelen gibt zu dem, was auch der Herr mir mit diesem Psalm schon lange aufs Herz gelegt hat. So sehen wir, wie der Herr auch zusammenwirkt und zusammenfügt, dass seine Botschaft klar und deutlich auch weitergegeben werden kann. Eine feste Burg ist unser Gott, eine gute Wehr und Waffen. Er hilft uns frei von aller Not, die uns jetzt hat getroffen. Dies ist wohl eines der bekanntesten Lieder von Martin Luther. Ebenso bekannt das Lied »Vom Himmel hoch, da komme ich her«, das wir vielleicht in den letzten Tagen auch gesungen haben. Es ist das Reformationslied, ein Lied der Ermutigung und des Trostes angesichts der Kämpfe und der Widerstände, die sich damals der Reformationsbewegung um Martin Luther entgegenstellte. Weniger bekannt ist, dass dieser Psalm bzw. der Vers, den Armin noch vorgelesen hat, bei diesem Lied sozusagen Pate gestanden hat. Gott ist unsere Zuversicht, unsere Zuflucht und Kraft, eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben. Ich werde diesen Psalm immer wieder erwähnen und darauf eingehen von dem, was dort steht. Und ich möchte an der Stelle einladen, wenn ihr möchtet, dann nehmt doch einfach eine Bibel mit, schlagt sie auf und lest diesen Psalm 46 mit, dann habt ihr auch mehr davon und könnt dem Tag besser folgen, was ich heute Morgen weitergeben möchte. Die Worte vieler Psalmen haben ja eine eigentümliche Kraft entfaltet. Immer wieder haben Menschen, die danach gelebt haben, in den Worten der Psalmen ihre eigene Lebenssituation wiedererkannt und deshalb aus dem Psalm Kraft, Trost und Zuversicht geschöpft. Das kennen viele von uns auch. Da konnten wir schon so manchen Schatz heben. Mir hat der Herr dieses Wort vom Psalm 46 schon Beginn der Pandemie im Frühjahr aufs Herz gelegt und mir nach und nach wie ein Licht aufgehen lassen. Und es begleitet mich auch durch die vergangenen Monate. Beginnen wir mit den ersten drei Versen. Gott ist unsere Zuversicht und Kraft in den vielen Nöten, die uns getroffen haben. Darum fürchten wir uns nicht, ob die Erde schwankt und die Berge mitten ins Meer senken, mögen auch Wasser rauschen, da sein und schäumen, vor seinem Anschwellen die Berge erbeben. Bei unserem Gott finden wir eine sichere Zuflucht. Das ist mein erster Gedanke dazu. Wie klein ist dieses Virus doch und wie groß die Nöte, die uns damit getroffen haben. Auch das gehört ja mit zu einem Rückblick auf das Jahr 2020. Es sind über 80 Millionen Menschen, die von dieser Pandemie, von diesem Virus befallen worden sind, soweit wir das erfassen konnten. Und es hat im Laufe der Zeit über 1,7 Millionen Menschen gegeben, die daran gestorben sind. Und hinter dieser unglaublichen Zahl stehen ungezählte Einzelne mit ihren Angehörigen, mit den Sorgen und Ängsten, die sie durch diese Zeit begleiten, mit dem Schmerz des Verlustes von lieben Menschen, die von heute jetzt auf gleich oder nach schwerem Krankheitsverlauf gestorben sind. Besonders die Schwachen, die Alten, die Vorerkrankten, trifft es ja. Und auch solche, die psychisch schwach sind, psychisch labil sind, die sind von dieser Pandemie besonders hart getroffen worden. Manche sind sogar mit in eine Depression hineingerissen worden. Die Verletzlichen, sie hat es in erster Linie getroffen. Dabei trifft dieses Virus keine Auswahl. Jeder kann daran erkranken. Obwohl wir an Gott glauben oder wer an ihn glaubt, hat damit keine Garantie, verschont zu bleiben. Also ist es letztlich egal, ob ich nun in der Situation an Gott glaube, ihm vertraue oder nicht. wenn er mich doch nicht schützen kann? Ich möchte anders fragen, wie werden Menschen eigentlich damit fertig, mit diesen Noten, Nöten, mit den Ängsten, mit der Bedrängnis, die diese Pandemie mit sich bringt? Wie finden Menschen Kraft und Hoffnung und können mit ihrer Not irgendwo hinkommen, wenn sie Gott nicht kennen, wenn sie nicht sagen können, Gott ist meine Zuflucht und meine Kraft? Unser Psalm, allein schon dieser zweite Vers, eröffnet eine vielversprechende Perspektive. Gott ist unsere Zuversicht und Kraft in den großen Nöten, die uns getroffen haben. Bei dem Wort Nöten steht eigentlich das Wort Bedrängnisse. Und das ist das Wort, was in Johannes 16, Vers 33 steht. In der Welt habt ihr Bedrängnis. Das hat auch Astrid in einem ihrer Worte zum Tag so wiedergegeben. Und so ist es auch. In der Welt habt ihr Bedrängnis, werdet ihr bedrängt, aber seid getrost, ihr braucht keine Angst haben, denn ich habe die Welt überwunden, sagt Jesus da. Wir müssen unterscheiden zwischen der Ursache, zwischen den Ereignissen, die uns Angst machen, die uns bedrängen, die Angst auslösen, und dem Gefühl, das daraus entsteht. Das Gefühl der Angst ist, wie das Wort sagt, ein Gefühl der Enge, sich hilflos ausgeliefert zu fühlen, ohne Ausweg, an die Wand gedrängt zu sein, in die Enge getrieben. Gibt es einen Fluchtweg, gibt es einen Ausweg? Ja, der Psalmist sagt es uns, Gott ist unsere Zuflucht. Wörtlich dürfen wir zu ihm hinfliehen, uns bei ihm bergen mit all dem, was uns Not und Kummer bereitet in dieser schweren Zeit. Der Vater breitet seine Arme aus für uns, so wie er es an Weihnachten uns in Jesus Christus ja zeigt. Er breitet seine Arme aus für alle Menschen, seine Arme aus für seine Kinder. Wir brauchen nur kommen, wir dürfen kommen und bei ihm Zuflucht nehmen. Und Kraft, ja, bei ihm finden wir die Kraftquelle für uns. Wir können dann die Kraft bekommen, auszuhalten, nicht zu verzagen. Wir bekommen die Kraft seiner Liebe, die uns Mut macht. Es lässt uns ausatmen und einatmen in deiner Gegenwart. Er ist es, der uns Frieden und Ruhe und Geborgenheit schenkt für den Alltag. Nun werdet ihr vielleicht auch gemerkt haben, dass ich diesen ersten Vers, den zweiten Vers, anders wiedergegeben habe, als er vorhin genannt wurde. Und in der Tat, genau übersetzt heißt er, Gott ist unsere Zuflucht und Kraft, in Bedrängnissen und Ängsten mächtig erwiesen. Also damit wird deutlich gesagt, Gott hat auch schon zu früheren Zeiten uns erleben lassen, dass er Zuflucht und Kraft ist. Gott ist ein bewährter Helfer und krisenerprobt, auch in unserem Leben. An welche konkrete Notlage der Psalmist denkt, ist nicht sicher. Es gab viele in der Geschichte Israels. Genauso wie auch in unserem Leben, auch in unserem Leben mit Gott, gibt uns diese Pandemie nicht Gelegenheit, auch dankbar zurückzublicken, uns zu vergegenwärtigen, wie das Armin auch mit den Daten bei diesem Psalm uns gesagt hat, wie oft er uns schon in der Vergangenheit wunderbar durchgeholfen hat, wie oft er uns schon Hilfe war, wie oft er uns schon gerettet hat, wo wir es kaum erwarten konnten oder kaum erwartet haben. Sollte er nicht auch mit den Nöten und Problemen fertig werden, die uns die Pandemie bereiten? Weil wir wissen, was wir an unserem Gott haben, dürfen wir sagen, darum fürchten wir uns nicht. Bei diesen Worten habe ich ein wenig gestutzt. Ist das nicht etwas vollmundig? Wir haben keine Angst zu sagen, im Brust und Überzeugung. Ich denke, zunächst mal ist es gut zu sagen, darum brauchen wir uns nicht zu fürchten. Anlässe, Angst zu haben, gibt es ja genug. Ein erster Schritt, damit fertig zu werden, ist aber, diesen Gegenstand, den Grund der Angst anzuschauen, darüber zu reden, darüber zu beten, mit anderen darüber zu sprechen. Und dann erkennen wir oft, das ist eigentlich kein echter, triftiger Grund. Gott ist immer noch größer als der Anlass, der uns Angst macht. Und damit, wenn der Grund der Angst entkräftet ist, dann schwindet auch die Angst. Nun tut der Psalmist etwas sehr Interessantes in diesem Psalm. Er sagt, darum fürchten wir uns nicht, auch wenn die Erde schwankt, die Berge ins Meer senken und so weiter. Diese Überlegungen erinnern mich an ein erprobtes Mittel, das mir auch oft geholfen hat. Wenn mir etwas Sorgen und Ängste bereitet, etwa wenn man nachts aufwacht und davon bewegt wird, dann habe ich mir die Frage gestellt, was wäre jetzt das Schlimmste, was mir da mal passieren könnte? Und wenn ich das so durchgedacht habe, dieses Worst-Case-Szenario, das schlechteste Denkbare, da wurde mir klar, selbst dann gäbe es immer noch einen Ausweg. Da gäbe es immer noch eine Lösung, immer noch eine Hilfe. Die Welt wird darüber nicht untergehen. Solch ein Worst-Case-Szenario, also die Vorstellung eines schlimmst zu erwartenden Ereignisses, malt sich auch der Dichter aus. Wenn auch die Erde schwankt, nun, ein Erdbeben muss etwas Furchterregendes sein, man kann sich nicht festhalten, man verliert den Halt. Wenn die Berge mitten ins Meer hinein gleiten, ja, was ist denn das? Berge stehen doch fest. Da kann man doch Zuflucht nehmen. Aber hier werden die schier unverrückbaren Berge plötzlich ins Meer fallen. Hier rutschen sie einfach weg, rutschen sie aus. Das braucht schon Fantasie, sich das vorzustellen. Als wenn, selbst wenn die Berge ins Meer senken, wenn das, was feststeht, anfängt zu schwanken. Wenn auch die Wasser rauschen und schäumen und für ihrem Anschwellen die Berge erzittern. Da stellt es sich vor, dass der Sturm aufgezogen ist. Der Sturm peitscht die Wellen auf, wühlt auf, es ist ohrenbetäubendes Tosen um ihn her. Gischt und Schaumkronen sind auf den meterhohen Wellen. Immer höher schwillt das tosende Wasser und gewaltig brechen sich seine Wellen an den Felsen im Meer oder an der Küste. Wirklich furchterregende, schreckliche Ereignisse. Dieses Worst-Case-Szenario, diesen schlechtesten aller Fälle, malt er sich aus. Und was ist die Schlussfolgerung? Selbst dann, wenn das alles einträfe, dann gibt es immer noch einen Ausweg. Da gibt es immer noch eine Lösung, Rettung und Hilfe. Es wäre nicht das Ende. Darum sagt er, Gott ist uns Zuflucht und Bergung und Kraft. Darum fürchten wir uns nicht. Der weitere Psalmverlauf zeigt uns noch andere Gründe, warum auch im schlimmsten Fall immer noch Hoffnung bleibt. Hören wir an dieser Stelle das, was der Psalm in den Versen 5 bis 7 dazu zu sagen hat. Da ist ein Strom, dessen Läufe die Gottesstadt erfreuen, die heiligen Wohnungen des Höchsten. Gott ist in ihrer Mitte. Sie wird nicht wanken. Gott wird ihr helfen, wenn der Morgen naht. Die Völker toben, Königreiche wanken. Wenn er seine Stimme hören lässt, dann schwankt und bebt die Erde. Da ist ein Strom, dessen Läufe die Gottesstadt erfreuen. Welcher Kontrast zu dem, was wir vor an Sturm und Wellen gesehen und vor uns in und im Inneren gehört haben. So einen Kontrast haben wir mal, als wir vor einigen Jahren in London waren, erlebt. Wir waren auf dem Trafalgar Square, dort Nelson, der dort als der Held gefeiert wurde. Was für ein Gewusel war das da. Leute um uns her, über die Touristen, um uns herum tobte der Verkehr. Nun befindet sich direkt an dem Platz eine Kirche, St. Martin in the Fields. Als wir nun nach ein paar Schritten die Kirche betraten, war augenblicklich alles unstill. Wir glaubten unseren Ohren nicht zu trauen. Welch ein Gegensatz. Atemberaubende Stille mitten in dieser Stadt. Und all der Lärm, all der Stress fiel von uns ab. Daran musste ich denken, als ich diese Verse auf mich wirken ließ. Gerade noch in schwerem Gewässer, im heulenden Sturm und unvermittelt wie in einer anderen Welt, einem Frieden, am Bild der Beschaulichkeit, einer Idylle. Hören wir mal, wie Luther diesen Vers 5 übersetzt hat. Dennoch soll die Stadt Gottes fein lieblich bleiben mit ihren Brünnlein, wo die Wohnungen des Höchsten sind. Ich finde es beeindruckend, wie Luther die Stimmung, die der Psalmist hier verbreitet, aufgreift. Auch wenn der Wortlaut nicht ganz so ist, wie er dort steht. Was kommt euch bei diesen Worten in den Sinn? Wonach klingt das? Für mich klingt das nach einem kleinen Paradies. Nach einem Idyll fernab von allem Lärm. Eine Szene unbeschreiblicher Freude. Dennoch soll die Stadt Gottes fein lustig bleiben mit ihren Brünnlein, wo die Wohnungen des Höchsten sind. Ein Paradies des Friedens. Und in der Tat, wenn wir in die Schöpfungsgeschichte sehen, lesen wir Kapitel 2, Vers 10 im 1. Buch Mose. Es ging aber ein Strom aus von Eden um den Garten zu bewässern. Von dort teilte er sich und wurde zu vier Hauptströmen. Genauso also wie ein Strom durch den Garten Eden floss und den Garten Eden bewässert hat, so floss ein Strom durch die heilige Stadt zur Freude der Stadt und ihrer Bewohner. Innerhalb der Mauern Jerusalems gab es tatsächlich eine Quelle, die Gihon-Quelle. Die gibt es immer noch. Das heißt, auch wenn die Stadt belagert wurde, wenn sie abgeschnitten war von der Umwelt, so war doch die Bevölkerung mit dem lebensnotwendigen Wasser stets versorgt. Fällt euch eine andere Stadt ein mit einem Bach, der durch sie hindurchfließt? Ja, Forchheim. Forchheim mit einem Bächler in der Hauptstraße, der aus Wiesentwasser gespeist wird. Übrigens, früher einmal wurde das Wiesentwasser in mehreren Kanälen geleitet und hat die Stadt durchzogen. Durch mehrere Straßen. Forchheim also, Klein-Jerusalem. Der Grund, weshalb die Forchheimer das so angelegt haben, ist die dankbare Erinnerung, wie viel die Stadt dem Wasser zu verdanken hat. Das reichlich Trinkwasser spendete, das Fischzucht ermöglichte, das viele Mühlen antrieb, in denen Korn zu Mehl gemahlen wurde, zum Brot, zur Ernährung. Und die Industrie, die sich in Forchheim angesiedelt hat, hat sich auch wegen des Wassers angesiedelt. Papierherstellung, Folienfabrik. Hören wir noch einmal Vers 5. Da fließt ein Strom, dessen Läufe die Gottesstadt erfreuen, wo die heiligen Wohnungen des Höchsten sind. Nun, diese Wohnungen des Höchsten sind der Tempel. Der Tempel, in dem der lebendige Gott, der Gott Israels, Wohnung genommen hat. Dort, wo sein Name angerufen werden konnte, wo seine Nähe erfahren werden konnte, von wo aus seine Gegenwart ausströmte. Deswegen heißt es auch in Vers 6, Gott ist in ihrer Mitte. Die Wasserströme, die durch Jerusalem fließen, sind bildhafte Vergleiche für die reichen Segnungen, die von der Gegenwart Gottes in der Stadt hin zu den Menschen fließen. Und das nicht irgendwo, sondern mitten in den Stürmen und Bedrohungen des Lebens. Auch wenn um die Stadt herum Feinde sich ansammelten, denn Unheil sich zusammenbraute gegen Jerusalem. Wir kennen alle, zumindest aus den Bildern, welche zerstörerische Wirkungen Hurrikans oder Taifune anrichten können. Welche zerstörerische Kräfte dort frei werden. Aber genau in der Mitte, im Auge des Sturms, herrscht völlige Windstille und vollkommener Frieden. So ist es die Gegenwart Gottes in Jerusalem, die seinem Volk eine alternativlose Sicherheit und wahren Frieden garantieren. Da habe ich mich gefragt, gibt es einen Ort, an dem wir uns ganz sicher und geborgen fühlen können? Es gibt den sogenannten sicheren inneren Ort in der Psychotherapie. Da malt man sich unter Anleitung einen solchen inneren Ort aus. Man stellt sich genau vor, was es dort ist, meinetwegen in einem Wald oder auf einer Wiese. Man stellt sich vor, was hört man, was sieht man, was riecht man. Und man fühlt sich in diesen Ort ein, als ein Ort tiefer Sicherheit und Geborgenheit. Und wenn dann im Alltag Stürme kommen, wenn Ängste da sind, wenn man angegriffen wird, dann geht man in der Vorstellung zu diesem stillen Ort und man wird ruhiger und entspannt und kann die Situation besser bewältigen. Dies ist ein Ort der Einbildung. Es gibt für uns auch einen sicheren Ort, den wir uns nicht einbilden brauchen, sondern den Gott in Jesus Christus längst für uns vorbereitet hat. Es ist kein geografischer Raum, sondern eine Person. Es ist Jesus Christus. All denen, die ihm vertrauen, wird Jesus Christus zu einem neuen Lebensraum, zu einem Raum des Friedens. Als Mensch geboren, da kommen wir jetzt von Weihnachten her, eröffnete er, als er größer wurde, als er erwachsen wurde, vielen Menschen neuen Raum zu leben, weil er ihnen die Liebe Gottes schenkte, die Zuwendung Gottes brachte, die andere ihn versagten, die sie verachteten und an den Rand stellten. Dann starb er am Kreuz wurde auferweckt von den Toten und dein Vater hat ihn zu deiner Rechten erhöht. Und mit der Sendung des Heiligen Geistes ist er uns Menschen noch näher gekommen. Und er wirbt durch unser Vertrauen, um unser Vertrauen, uns neues, ewiges Leben zu schenken. Sich ihm anzuvertrauen, diesem Jesus, in Verbindung mit Jesus zu leben, schafft einen Raum tiefer Geborgenheit und einen Raum, in der seine Nähe uns garantiert ist, in Jesus Christus. Jesus ist das Bindeglied zu seinem himmlischen Vater und zu unserem Vater. Aus ihm, unserer Lebensquelle, will er uns Gottes unerschöpfliche Güte, seine Liebe, seinen Trost und seine Hoffnung zufließen lassen. Gleich den Wasserbrunnen will er uns alle diese Segnungen zukommen lassen im Heiligen Geist. In Jesus, in der Gemeinschaft mit Jesus, wird die Gegenwart des dreieinigen Gottes zum Inbegriff und Garanten unseres ewigen Heils und dass wir zeitlich immer wieder Frieden und Kraft und Freude finden können und tobt auch um uns herum das Getöse des Weltuntergangs. Zu Jesus haben wir Zugang jederzeit. Wir erfahren es und üben es, wenn wir unsere persönliche Gebetszeit mit ihm verbringen. Denn darauf kommt es an. Nur wenn wir diese persönliche Gebetszeit mit ihm verbringen, lernen wir diesen Frieden kennen, lernen wir diese Kraft für den Alltag kennen, wenn wir bewusst in seine Gegenwart kommen und klar machen, Jesus, du bist jetzt da, weil du es versprochen hast. Wenn wir uns ihm hingeben, aus Liebe, wenn wir uns an seine Verheißungen erinnern, seines Wortes, wenn sein Wort zu uns sprechen kann, wenn es uns Anrede gibt, wenn es uns zuspricht, wenn wir ein Bibelwort betrachten, wenn wir singend und betend mit Herz und Lippen bei ihm sind, dann erleben wir das, was Psalm 46 in diesen wunderbaren Worten des Friedens in Jerusalem uns mitteilt. Und wenn uns das persönlich gilt, umso mehr erst in der Gemeinschaft mit anderen, in der Gemeinschaft der Gemeinde. Wenn wir es lernen, in diesen Zeiten des Gebets, des persönlichen Gebetes vor ihm, immer wieder Frieden, Orientierung, Zuspruch und Hilfe zu finden, dann wird es uns im Alltag helfen, mitten im Sturm. Schon ein Klosterbruchsblickwechsel kann uns Zuflucht geben, diesem Ort des Friedens zu Jesus. Und im Stoßgebet kann man oft schon kleine Wunder erleben. Jesus ist unser Lebensraum. Jesus ist unser sicherer innerer Ort. Eine Quelle des Friedens, der höher ist als alle Vernunft. Ein Frieden, der durch die Situation allein nicht erklärbar ist, sondern der uns durch die Gegenwart Jesu in unser Herz hinein zufließt. So will er uns auch durch die Pandemie begleiten, durch alle Nöte und Schwierigkeiten, die auch das neue Jahr wieder mit sich bringen wird. Und in all dem Worst-Case-Szenario, den sich vorstellende schlechtmöglichen Falles, gilt, unser Gott ist immer noch größer. Psalm 46 nennt den Tempel die Wohnungen des Höchsten. Gott hat Jesus zu seiner Rechten erhöht. Und nun kann Jesus sagen, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum heißt es in Vers 8 mit den Worten des Psalms, Gott ist in ihrer Mitte, darum wird sie nicht wanken, selbst wenn die Berge wanken und ins Meer glitten. In diesem Psalm geht es viel um Wanken und Stehen, Festigkeit und Hinfallen. Er, der Höchste, wankt nicht. Und weil er unerschütterlich feststeht und bleibt, so wie sein Wort es verheißt, dürfen wir mit unserer Schwachheit bei ihm andocken. Dürfen wir mit dem, was uns umtreibt, was uns Angst macht, auch wenn wir so wankelmütig oft sind, bei ihm immer wieder Zuflucht finden und uns auf ihn stützen. Und weil er nicht wankt, wanken auch wir nicht, weil wir uns auf ihn verlassen und weil er uns festhält. In allem Bewegten, den Bewegungen auch des kommenden Jahres, will der Herr uns der Fels sein, der Unbewegte, uns eine sichere Geborgenheit, einen sicheren Halt zu geben. So drückt es ja auch der Kehrvers aus Vers 8 und 12. Der Herr der Heerscharen ist mit uns. Unsere Hochburg ist der Gott Jakobs. Diese Hochburg wie ein Horst, wenn die Adler am Felsen ihre Jungen aufziehen, unerreichbar von Feinden. So ist auch Gott unsere Zuflucht, wo er uns wirklich Sicherheit gibt. Wenn wir die letzten Verse des Psalms jetzt anschauen, dann werden wir sehen, dass uns hier der Blick geweitet wird. Vers 9 bis 12. Kommt, schaut die Taten Gottes. der in Entsetzen versetzt die Menschen auf Erden. Der Könige aufhören, der Kriege aufhören lässt bis an die Enden der Erde. Er zerbricht den Bogen und er macht den Speer stumpf. Kriegswagen verbrennt er mit Feuer. Haltet inne und erkennt, dass ich Gott bin. Erhoben bin ich unter den Völkern, erhoben bin ich auf Erden. Die Nachbarvölker glaubten, dass jedes Volk seine eigenen Götter hat. Das kam auch in der Szene um Jona vorhin so zum Ausdruck. Und die sind nur jeweils für das eigene Volk zuständig. In der Jona-Geschichte wurde deutlich, dass dieser Gott nicht nur der Gott Jonas ist, sondern dass diese Heiden ihn als ihren Gott angebetet haben, dass er ihr Gott wurde. Der Gott Israels ist unter den Völkern der ganzen Erde gewaltig wirksam. Glauben wir nicht gern, dass unser Gott nur dafür zuständig sei, für unser eigenes Wohlbefinden, unser Glück zu sorgen? Dass er unsere fromme Innerlichkeit das Wichtigste für ihn und für uns? Dieser Psalm belehrt uns da eines anderen. Der Gott Israels ist der Herr über alle Völker. Er will, dass alle Völker ihn anerkennen, dass sie ihn anbeten, so wie es die Heiden im Schiff getan haben, über dem, was Jona ihnen gesagt hat. Öfter lesen wir sinngemäß in dem Psalmen: Lobet und preiset ihr Völker den Herrn. Die Völker werden aufgerufen, den Gott zu erkennen, ihm zu dienen. Psalm 24, Vers 1 wird offenbart: Die Erde ist des Herrn und was darauf ist, der Erdboden und alle, die darauf wohnen. Gott hat den Völkern ihre Existenz geschenkt und er segnet sie und will sie segnen. Gott ist manchmal auch einer gewesen, der ins Leben der Völker direkt eingegriffen hat, der den Gang der Geschichte durch sein Eingreifen verändert hat. Er hat Ägypten dazu gebracht, das Volk Israel freizugeben, hat Israel erlöst und die Macht Ägyptens gebrochen. Er hat seinem Propheten Daniel, seinem Diener Daniel, im Großen offenbart, wie er wirkt, dass er es ist, der hinter den Weltreichen steht, die kommen und wieder gehen. Er lässt sie erstarken, er lässt sie groß werden, aber wenn sie sich überheben und stolz werden und abfallen, dann lässt er andere Reiche hochkommen und die bisherige Weltmacht wird besiegt. Gott hat Nebukadnezar von Babylon ermächtigt, an Juda zu handeln. Und er hat 70 Jahre später den Perserkönig Kyros beauftragt, das wieder zurück in dein Land zu bringen. Gott lenkt die Völkergeschichte mit weiser Hand, sodass letztlich er mit seinen Absichten zum Ziel kommt. Und das bedeutet mit seinem Volk. Darauf sollte Israel seinen Blick richten, dass er in der Völkerwelt wirksam ist. Und genau das ist es, was auch in der Bildersprache des Psalmes zum Ausdruck kommt. Ob die Berge mitten ins Meer senken, mögen auch seine Wasser rauschen und schäumen, von seinem Anschwellen die Berge beben. Hier geht es um das Weltmeer. Das Wassergewoge und der Sturm zeigen bildlich die Bewegungen und Stürme der Völkerwelt. Mit all ihren Machtspielen, mit all ihren Siegen, mit all ihren Niederlagen, mit den Bedrohungen Israels und durch die feindlichen Völker. Warum braucht das Volk Gottes sich nicht zu fürchten, wenn es in der Völkerwelt drüber und drunter geht, wie auch zur Zeit? Gott kommt auf diesem Weg mit seinen Absichten zum Ziel, mit dieser Welt und auch mit uns. Auch darauf wirft der Psalm 46 seinen prophetischen Blick. Durch sein Eingreifen erst nehmen alle Kriege der Völkerwelt ein Ende. So heißt es im Vers 10. Der Kriege aufhören lässt bis an die Enden der Erde, der zerbricht den Bogen und macht den Speer stumpf, der Kriegswagen verbrennt mit Feuer. Durch sein Eingreifen erst wird das geschehen. Und wenn es und wie es geschehen wird, ist uns auch schon gesagt worden durch den Propheten Jesaja. Wir haben es in diesen Tagen öfter bedacht. Kapitel 9. Ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns geschenkt. Die Herrschaft kommt auf seine Schulter. Sein Name ist Wunder, Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst. Er, Jesus ist es, dessen Wiederkommen erst der Welt den wahren Frieden bringen wird. So wie es hier zum Ausdruck gebracht wird. Das heißt von jemand anderer Stelle, er wird den Völkern Frieden gebieten, weil er die Macht, die Vollmacht dazu hat, wahren Frieden auf diese Erde zu bringen. Haben wir dieses Wirken Gottes noch im Blick? Oder beschränken wir, wie gesagt, das Wirken Jesu auf unsere Frömmigkeit, auf die Pflege unseres Gemeindelebens? Gott ist noch viel größer. In Psalm 46 sehen wir seine Gegenwart in der Mitte Jerusalems. Und wir sehen, wie die Bevölkerung, der im Bereich ist, wo er gnädig sein Volk regiert, wie aber auch aus dieser Mitte heraus er die Geschicke der Völker lenkt. Auf Jesus bezogen, er hat ihn zur Rechten seines Thrones erhöht, ist das Zentrum der Welt und des Weltalls, Jesus, der erhöhte Herr. Jesus regiert gnädig auf Erden seinen Leib, die Gemeinde. Und er regiert als Pantokrator, als Herrscher über alles und lenkt die Geschicke der Völkerwelt, auch wenn es oft schwer erkennbar ist, aber mächtig und weise, denn er bringt es alles letztlich zu seinem Ziel. Und unterwegs, bei dem, was unter den Völkern alles geschieht, wo gewaltige, manchmal auch erschreckende Dinge passieren, Ereignisse, die aufhorchen lassen und halten lassen, da spricht er zu den Menschen in besonderer Weise. Haltet inne, haltet an und erkennt, dass ich Gott bin. Ich bin erhoben und in den Völkern erhoben auf Erden. Und das dazu, wo Gott so spricht, zählt auch die gegenwärtige Pandemie. Davon bin ich überzeugt. Und es ist interessant zu sehen, dass während bis dahin immer vom Herrn in der dritten Person die Rede war, er oder seine Gegenwart, wird er hier in der ersten Person gehört. Haltet inne und erkennt, dass ich Gott bin. Auf einmal redet Gott selbst. Und er nennt nicht das schwache Wort ich, sondern das zweite starke Wort im Hebräischen für ich. Ich bin der Herr. Mit anderen Worten, jetzt ergreife ich das Wort. Jetzt schweigt endlich mal zur Abwechslung, jetzt rede ich. Haltet ein. Und so will Gott auch reden in dieser Zeit und durch diese Pandemie. Haltet ein und erkennt, dass ich Gott bin. Ich bin erhoben unter den Völkern, erhaben auf Erden. Ein winziger Virus, aber er bringt Krankheit und Sterben über weite Teile des Erdreichs, über die Erde. Das öffentliche, das wirtschaftliche, das soziale, gesellschaftliche Leben kommt vielerorts zum Erliegen. Was aber sagen will, ohne mich läuft nichts gut auf dieser Welt. An meinem Segen ist alles gelegen. Ohne meinen Segen kommt alles zum Erliegen. Wenn ich meine Hand abziehe, dann ist keiner auf das, kein Leben mehr, dann ist Tod und Not. Erkennt, dass ich Gott bin, ich erhalte die Welt. Besinnt euch neu auf mich. Euer immer schneller, immer weiter, immer höher ist immer maßloser geworden, will er sagen. Durch mich habt ihr, mich habt ihr außer Acht gelassen. Ihr glaubtet, ihr könntet alles ohne mich erreichen, in eurer stolzen Maßlosigkeit. Und darunter kommen immer mehr die Schwachen unter die Räder. Erkennt doch, nur mit mir findet ihr Maß und Mitte, die segenreich sein kann für euch selbst und für andere. Haltet an und erkennt, dass ich Gott bin. Ihr meint, dass ihr allmächtig seid. Euch und euren stolzen Plänen seien keine Grenzen gesetzt. Dass ihr alles erreichen könnt, was ihr wollt, dass ihr es in der Hand habt. Diese Pandemie lehrt euch, dass ihr es nicht in der Hand habt. Diese Pandemie lehrt euch, dass ihr begrenzt seid. Dass ihr merkt, dass Krankheit und Tod eurem Streben schnell ein Ende setzen kann. Ihr könnt derzeit nur auf Sicht fahren. Lasst euch durch eure Begrenzung und durch die Augen öffnen, wer ich bin. Wie abhängig ihr von mir seid. Haltet an. Als Folge der Pandemie gibt es viele Einschränkungen. Nun müsst ihr anhalten. Aber nun wendet euch auch innerlich zu mir. Kehrt jetzt um zu mir in dieser Situation. Haltet an mit eurem Aktivismus, eurem geschäftigen Überaktivsein, eurem ständigen Rennen im Hamsterrad, dem Getriebensein ohne Pause. Merkt ihr nicht, wie oberflächlich und gottlos euer Leben dabei wird, wie gedankenlos? Wie eure Beziehungen leiden, wie die Liebe auf der Strecke bleibt und wie ihr mich darüber aus den Augen verloren habt und eine innere Auszehrung leidet. Jetzt werdet ihr gerade dazu gezwungen, aufzuhören und innezuhalten, anzuhalten, durch die vielfältigen Beschränkungen dieser Pandemie. Jetzt kommt doch auch innerlich zur Ruhe, nämlich vor mir. Besinnt euch auf mich. Stellt euer Leben auf den Prüfstand. Besinnt euch auf das Wesentliche. Besinnt euch darauf, dass ich Gott bin. Ich bin bereit, euch anzunehmen, wenn ihr zu mir kommt, wenn ihr umkehrt von euren eigenen Wegen. Ich will euch nichts nehmen, außer eurer Schuld, die ihr auf euch geladen habt. Ich möchte euch reich beschenken mit den Gütern, die ihr durch euer Rennen und Jagen, durch Geld und das, was ihr als Unternehmen auch krumme Touren nicht erlangen könnt. Haltet an, als Christen, als Gemeinden. Jetzt, da es im Gemeindeleben nicht mehr viel von vorigen Aktivitäten gibt, stellt das bisherige doch mal auf den Prüfstand. Den Prüfstand meines Wortes. Schaut es rückblickend einmal mit meinen Augen an. Besucht, sucht mein Angesicht. Und er bittet meine Sicht und Beurteilung. In welchem Verhältnis steht eure Aktivität zum Gebet? Die Veranstaltungen, alles, was gemacht wird, zu der Zeit, die ihr im Gebet vor meinem Angesicht zubringt, im Wissen, an meinem Segen ist alles gelegen. Fragt doch gemeinsam nach meinem Willen. Denkt nicht, wann geht es endlich so weiter, wie es vorher war. Sondern schaut genau hin, seht, ich will etwas Neues tun. Schon wächst es auf. Erkennt ihr es denn nicht? Konkret, wie viele Aktivitäten, Aufmerksamkeit galt der Pflege des Gemeindelebens nach innen? Aber wie war es mit dem Leben nach außen, mit dem Bemühen, Menschen, die Jesus noch nicht kennen, die sonst verloren gehen, zu erreichen? Wie viel Energie wurde der Gestaltung der Gottesdienste gewidmet? Wie steht es mit dem Gottesdienst in eurem Alltag? Den übrigen 6 Stunden, 6 Tage und 22 Stunden? Wie Paulus sagt, die Hingabe unseres Leibes und Lebens ist unser vernünftiger Gottesdienst. Auf einmal wird der Gottesdienst eingeschränkt, ist nur eingeschränkt möglich, wenn überhaupt. Und nun frage ich jetzt, sind wir zu einer einseitigen Gottesdienstgemeinde geworden? Sollen wir nicht gerade jetzt, wo die Begrenzungen da sind, fragen, Herr, was fehlt uns? Was brauchen wir? Und wir lesen, dass Jerusalem in der ZU-Gemeinde 2 Schwerpunkte hatte, die Versammlung am Tempel und hin und her in den Häusern. Hinweise gibt es in den Gemeinden in Rom und Korinth. Die Gemeinde der ersten Zeit hatte Zellcharakter, hatte Zellstruktur. Wenn wir in die Gemeinde der Verfolgung blicken, die Überlebenskünstler werden, dann fragen wir, wie denn? Sie können deshalb überleben, deshalb wachsen, weil es eine dezentrale Hausgemeindenstruktur gibt, der unabhängig vom Gottesdienst existieren kann. Ist das nicht eine Herausforderung für uns, einmal umzudenken, zu fragen, was fehlt uns? Es gibt kein Zurück vor 2020. Ich glaube, die Geschichtsschreibung wird einmal festhalten, dass das Jahr 2020 ein neues Zeitalter eingeläutet hat, das ich das Zeitalter globaler Vulnerabilität bezeichnen will, weltweite Verletzbarkeit. Diese Epidemie wird nicht die letzte sein, die uns trifft, so wie es in Asien auch um die zweite oder dritte mittlerweile ist. Diese Anfälligkeit durch die Globalisierung, wo alles über den getragen werden kann, wird uns weiter begleiten in den nächsten Jahren und Jahrzehnten. Es ist nicht vorbei. Und wenn wir das überlegen und bedenken, erfordert nicht auch diese neue Zeit auch eine neue Gestaltung des Gemeindelebens? Wie muss denn Gemeinde leben? Wie muss sie gestaltet werden, damit sie auch zukünftig leben und überleben kann, dass sie ein Segensträger ist, auch für die Menschen in unserer Umgebung? Gott sorgt dafür, dass sein Reich zustande kommt. Das erste war, bei unserem Gott finden wir eine sichere Zuflucht. Dann, er hat uns in Jesus Christus einen Raum unbeschreiblichen Friedens eröffnet, der Hoffnung. Und schließlich drittens, dieser Gott ist auch wirksam unter den Völkern und handelt auch in dieser Pandemie. Und er will, dass Menschen umkehren zu ihm. Es ist Liebe, die ihn bewegt und Schmerz über die, die leiden müssen in dieser Zeit. Und er möchte gern uns mitnehmen, dass wir in diese neue Zeit hineingehen, dass unser Gemeindeleben so gestaltet ist, dass es bei den Menschen ist. Wir leben uns ja zurzeit als ein Teil unserer Gesellschaft. Wir sind mittendrin. Lass uns Licht und Salz in dieser Zeit sein und herausfinden, wie können wir auch durch eine geeignete Gestaltung und Strukturierung des Gemeindelebens ein Segenträger sein in dieser Zeit für die Menschen dieser Zeit. Das sage ich nicht speziell unserer Gemeinde, das sage ich ganz allgemein. Weil ich davon überzeugt bin, dass nur eine Zellstruktur Gemeinde in der Lage ist, den Herausforderungen gerecht zu werden, damit seine Gemeinde weiter wächst und dass wir Segenträger sind in dieser Welt, die immer hoffnungsloser wird, damit durch unser Leben, durch unser Zeugnis genau dieser Gott dem Menschen nahe kommt, der uns in diesem Psalm 46 so wunderbar beschrieben wird, der in Jesus Christus Wirklichkeit wird für uns. Gott wird mit dieser Welt und mit seinem Reich, mit seiner Gemeinde zum Ziel kommen. Darauf vertrauen wir und darauf wollen wir uns einlassen und uns von ihm an die Hand nehmen lassen. Führe du uns Schritt für Schritt, so wie du es möchtest, damit dein Name groß wird durch uns auch in dieser Welt. Amen.